Natürlich ist es schwer mit den Erneuerbaren. Das ist kein Zuckerschlecken und man muss ganz viele Dinge tun, damit man sich auf diese Basis stellen kann. Aber es gibt ja einen Grund dafür. Und der Grund ist, dass wir voll gegen die Wand fahren, wenn wir diese Umstellung nicht machen.
Was ist denn aus deiner Sicht gerade das größte Missverständnis in der öffentlichen Energiedebatte?
Die Netze sind extrem stark belastet. Dann gibt es irgendwo ein Problemchen beim Reaktor, da fällt der aus, dann klappt das ganze System zusammen.
Elon Musk sagt unter anderem auch, Solar ist mit großem Abstand die wichtigste, aber trotzdem meist unterschätzte Energiequelle.
Eigentlich müsste sich ein Wirtschaftsminister oder eine Wirtschaftsministerin alle Finger danach legen. Weil es ist eigentlich eine ideale Situation, bei der es fast nur Gewinner gibt.
Das Häufigste, was ich eben lese und höre, ist, das mit Solar, das wird eben eh nichts, weil wir den Strom nicht speichern können.
Die Franzosen mit ihrem neuen Kraftwerk in Flamanville, wenn man das durchrechnet, die haben Strompreise, die aus den Dingern rauskommen, die sind das Doppelte wie das, was wir im Augenblick hier haben. Und das ist einfach ökonomisch völlig widersinnig. Es gibt viele PowerPoint-Reaktoren, ja, aber es gibt noch nichts, wo man wirklich sagen kann, ja, das taugt was.
Das KI-Rechenzentrum von Elon Musk Colossus in Memphis ist gerade auf 2 Gigawatt im Ausbau. Die Stromleistung von rund 20 Städten wie Ulm, Stargate, das gemeinsame Projekt von OpenAI, Oracle, Softbank, ist auf 10 Gigawatt committed, also 100 Städte wie Ulm, nur für KI-Rechenkapazität. Wo soll dieser Strom eigentlich herkommen? Microsoft reaktiviert Three Mile Island, Google verhandelt mit Anbietern kleiner Atomreaktoren, Meta bindet sich auf 20 Jahre an Atomstrom. Also ist Kernkraft jetzt wirklich die Antwort oder suchen Hyperscaler einfach nur verzweifelt nach planbarem Strom, weil sie den Speicher nicht im Griff haben? Gleichzeitig sagt ausgerechnet derselbe Elon Musk, Solar sei mit Abstand die wichtigste Energiequelle und werde noch massiv unterschätzt und liefert mit fast 370 Gigawatt neu installierter Solarleistung in China und über 600 Gigawatt weltweit in einem einzigen Jahr die Zahlen dazu. Wenn Solar also wirklich die billigste und beste neue Energiequelle der Geschichte ist, warum baut Musk dann gleichzeitig ein eigenes Gaskraftwerk? Und stimmt die Aussage, Solar bringt eh nichts, weil wir den Strom nicht speichern können, überhaupt noch? Genau diese Fragen kann kaum jemand fundierter beantworten als Professor Dr. Maximilian Fichtner. Fichtner ist einer der weltweit meist zitierten Batterieforscher und einer der wenigen Wissenschaftler, der die drei großen Antriebsdebatten unserer Zeit aus eigener Forschungserfahrung kennt. Er verbrachte 2 Jahrzehnte mit Wasserstoff und E-Fuels, war Deutschlands Vertreter bei der Internationalen Energieagentur und entwickelte den damals schnellsten Wasserstoffspeicherkatalysator der Welt, bevor er dann zur Batterie wechselte. Heute leitet er als geschäftsführender Direktor das Helmholtz-Institut in Ulm mit über 135 Wissenschaftlern und hält selbst mehr als über 20 Patente sowie über 400 Publikationen. Und wir werden über all diese Energiefragen der KI Debatte sprechen, die es oft nicht in den Mainstream-Diskurs schaffen. Mein Name ist Leonard Schredding und hier bei Everlast AI dreht sich seit jeher alles um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext. Ich spreche regelmäßig mit den führenden Köpfen aus der Forschung, aus der Industrie sowie dem Silicon Valley mit dem Ziel, dass alle Zuschauer von Everlast AI der breiten Masse immer mindestens 2, 3 Schritte voraus sind. Und nun freue ich mich, dir dieses Gespräch mit Professor Dr. Maximilian Fichtner zu präsentieren. Ja, hallo Max, du hast hier in Ulm eine Anlage stehen, die rund 1000 Materialkombinationen am Tag testet, also in einer Woche so viel wie ein einzelner Forscher in seinem ganzen aktiven Leben schaffen würde. Was genau baust du gerade? Was baut ihr am Helmholtz-Institut und was genau ist deine Rolle dort?
Meine Rolle ist, ich habe 2 Rollen. Das eine ist, also ich bin Arbeitsgruppenleiter von einer Abteilung, die nennt sich Festkörperchemie, Solid State Chemistry. Ich bin gleichzeitig noch der geschäftsführende Direktor des Instituts. Und wir haben hier in Arbeit eine sogenannte MAP, eine Materials Acceleration Platform, also eine Anlage zur beschleunigten Entwicklung von neuen Materialien. Und das ist praktisch eine Kombination aus einer autonomen Robotik. Also verschiedene Roboter interagieren miteinander, sprechen miteinander, zur Synthese und zur Analyse der Materialien. Und die werden dann verknüpft mit einer Datenbank. Dann gibt es ein maschinelles Lernen, eine KI, die daraus Daten hervorholt und dann dem Roboter auch sagt, okay, mach doch mal bitte im nächsten Versuch eine kleine Variation in die Richtung. Dann kommt der nächste Run und dann gibt es wieder ein Ergebnis. Und dann sagt die KI, naja, super, aber dann mach doch da drüben mal mal noch einen Punkt und dann verstehe ich das alles besser. Am Ende des Tages ist das Ziel, praktisch Treffer zu finden. Also Materialmischungen, Materialeigenschaften, die sich besonders hervorheben und wo wir dann praktisch hinterher hergehen und dann mit der wissenschaftlichen Arbeit versuchen, das zu verstehen, warum das ein Treffer ist und das auch zu reproduzieren, praktisch ganz normal im Labor.
Ziel dann, das ist ja auch das Kernthema, über das wir heute so im Grunde sprechen werden, Energie, Speicher, Batterie, also geht es letztlich auch darum, also neue Materialien oder Materialkombinationen in diesem Themenkomplex zu finden oder was genau wären so die Folgeimplikationen davon, wenn ihr Treffer landet?
Naja, es geht einerseits um Materialien, es geht auch um Grenzflächen, also in Batterien, da ist immer ganz wichtig, wenn eine Flüssigkeit auf einen Festkörper trifft, also der Elektrolyt auf das eigentliche Speichermaterial, da bilden sich sowas wie ganz dünne Häutchen aus. Und die sind ganz entscheidend für die Lebensdauer, für die Sicherheit und wie schnell das Ganze sich be- und entladen lässt. Und da arbeiten wir an einem Interface-Genome-Projekt, also das praktisch alle möglichen Grenzflächen dieser Art herzustellen, zu erfassen. Dann geht es natürlich noch um die eigentlichen Materialien. Es geht aber auch darum, jetzt die ganze Zelle, also wir haben auch Zellroboter da drin, die Batteriezelle, also sagen wir mal so eine Knopfzelle, herzustellen und diese gesamte Kombination, die ja recht komplex ist, im Inneren der Zelle zu optimieren. Das für ganz neue Systeme, wie zum Beispiel für Calciumbatterien, die wir halt hier in der Entwicklung haben. Und dann ganz am Ende, und da haben wir auch schon Erfolge, richtige Erfolge erzielt, wie man die technischen Prozesse beschleunigen kann. Also wenn du jetzt eine Batterie hast, wenn du eine Batterie kaufst, dann ist die erstmal hergestellt worden und am Ende muss die einmal pro Tag be- und entladen werden, damit sich eben diese vorhin genannten Häutchen da ausbilden, diese Grenzflächen. Das ist die sogenannte Formierungsphase. Die macht ein Drittel der gesamten Batterie Zellherstellung aus. Und wir haben über genau unsere Anlage, über maschinelles Lernen, über KI, konnten wir zeigen, wie man diesen Formierungsschritt so machen kann, dass er nur noch die Hälfte der Zeit braucht. Und das ist natürlich ein enormes Ding. Da haben wir dann auch ein Patent gemacht, lizenziert das Ganze. Also das ist nicht nur Esoterik, das Ganze.
Ja, höchst interessant. Also Geschwindigkeit ist ein Riesenvorteil. Gibt es schon oder gab es schon Durchbrüche oder Momente, in denen die Anlage ein Material vorgeschlagen hat und eine Kombination, die vielleicht ein Mensch gar nicht angefasst hätte oder gar nicht gesehen hätte? Gab es da schon Durchbrüche?
Jein. Also interessanterweise kommen wir bei so Treffern, gerade bei dieser Grenzflächengeschichte, bei diesem Interface, kommen wir zu optimalen Zusammensetzungen, die sich sehr denen ähneln, die man bereits kennt. Also die jetzt bereits in der Technik verwendet werden. Das heißt, auch der Mensch, als es noch keine KI gab, war schon sehr schlau gewesen und hat viele Dinge richtig gemacht und hat viele Dinge optimiert, sodass die KI da auch nicht weiter kann. Aber das ist ein Prozess, der ist mitten am Laufen. Da ist noch nichts zu Ende. Wer weiß, was da noch alles kommt.
Halt uns hier unbedingt auf dem Laufenden. Also ich bin mir sicher, das wird sich auch die nächsten Jahre noch weiter beschleunigen. Das Kernthema, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ist ja oftmals dann Strom, schlicht Energie. Die IEA erwartet bis 2030 knapp 945 Terawattstunden nur durch Rechenzentren. Gleichzeitig ist 2025 weltweit so viel Solarstrom zusätzlich erzeugt worden wie nie zuvor. Und in Deutschland, wenn man das Thema anschneidet, hört man dann immer wieder, Solar bringt nichts, weil Strom können wir so oder so nicht speichern. Deswegen erstmal die übergeordnete Frage an dich. Also wenn KI die Stromfrage jetzt gerade auch wieder so stark ins Zentrum bringt, in den USA noch viel pikanter natürlich als hier, aber was ist gerade aus deiner Perspektive das Hauptproblem der nächsten Jahre? Ist es wirklich noch Stromerzeugung? Ist es eher Speicher, Netze etc.? Was siehst du als das Hauptproblem?
Das ist ein ganzer Komplex von Aufgaben. Also wenn wir bereits existierende Stromerzeugungsanlagen wie PV und Wind noch besser integrieren wollen, brauchen wir erstens mal Netze. Wir haben ja in Deutschland die sogenannte Kupferplatte. Wir haben ja überall die gleichen Strompreise in ganz Deutschland, egal wie die Bedarfs- oder die Angebotssituation aussieht. Und das erfordert dann halt, dass man auch starke Netze macht und dann zum Beispiel Windstrom vom Norden in den Süden zu bringen. Das ist eine Sache. Da hat man sich drüber Gedanken gemacht, schon vor langer Zeit, als man Beschluss gefasst hat, aus der Atomkraft auszusteigen, hat man einen Plan gemacht, wie viel Netze brauchen wir. Aber in der Folge hat man es dann schleifen lassen. Da gab es auch die berühmte Altmaier-Delle und alles. Ist eigentlich bisher nur 19% des Plans realisiert worden. Ja, der Rest wurde, ich sage es mal frech, verschlafen. Was man auch braucht, zusätzlich sind Speicher. Am besten dort, wo der Strom auch irgendwie generiert wird. Ja. Um dann die Netze erst gar nicht zu belasten bei Überschusssituationen, sodass die Netze weiter sauber und stabil bleiben und dass man aber dann vor Ort ein dickes Paket hat, was man dann in den Abendstunden zu den Verbrauchern schicken kann. Also die höchsten Verbrauchsspitzen in Deutschland sind also so morgens um 8 und abends um 8, sage ich mal. Ja. So in frühen Abendstunden und dann auch morgens, wenn dann die Leute halt zu Hause sind, was kochen und so weiter. Und das höchste Angebot ist immer mittags, wenn dann die Sonne scheint oder so. Dann muss man eigentlich den Strom zwischenlagern. Und das geht also praktisch über mehrere Stunden. Das kann man schon mittlerweile sehr gut mit Batterien machen.
Ich habe es gerade schon angerissen, ist, wenn wir über das Thema Energie, Energiespeicherung sprechen, dann ist das oftmals ja auch ein Stück weit ein moralisch aufgeladenes Thema, gerade hierzulande. Vielleicht erstmal übergeordnet. Was ist denn aus deiner Sicht gerade das größte Missverständnis in der öffentlichen Energiedebatte?
Naja, das Missverständnis ist also erstens mal, dass wir diesen sogenannten Zappelstrom haben und dass wir stattdessen unbedingt Grundlast in Form von Kernkraft oder sonst irgendwas haben. Wenn man sich jetzt mal mit wirklichen Energieexperten, also nicht den Sofa-Experten, sondern wirklichen Energieexperten unterhält, und da gehören interessanterweise auch die Leute dazu, die sich um die Versorgung großer KI-Rechenzentren Gedanken machen, da sagen die, nee, wir wollen eigentlich eine Planung machen auf der Basis von Erneuerbaren. Es gab zwar auch mal die Diskussion mit SMR, also diese Small Modular Reactors, aber die gibt's ja nicht. Ja, und kein Mensch weiß, was die am Ende tatsächlich kosten werden. Und die sagen, das ist für uns viel sicherer und planbarer, weil es gibt ja sowas wie einen Wetterbericht auf die nächsten 2 Tage. Da weiß man sehr genau, wann die Sonne scheint, wie der Wind weht und so weiter. Als wenn man sich an ein großes Kraftwerk hängt. Das sieht zwar erstmal stabil aus, aber wenn ein großes Kraftwerk mal einen Störfall bekommt, ja, und das passiert ja, dann ist halt sofort ein riesiges Loch da. Ja, und das ist was oft nicht betrachtet wird. Wir kennen ja die Fälle aus Frankreich. Ne? Man läuft alles mit Kernkraft. Wenn die laufen, ist gut. Aber dann gibt's halt auch den Fall im Winter, die Franzosen heizen direkt elektrisch, gerade im Süden, haben da irgendwie ihre Heizlüfter und sowas. Die Netze sind extrem stark belastet. Und dann gibt es irgendwo ein Problemchen bei einem Reaktor, da fällt der aus, dann klappt das ganze System zusammen. Da ist dann bei einigen Leuten auch mal ein Licht aufgegangen, die sagen, okay, wir haben zwar diese Schwankungen im erneuerbaren Energiebereich und gerade der Wind ist manchmal relativ unvorhersehbar über eine Woche hinweg, aber wir haben halt auch die Möglichkeit, zwischenzuspeichern und das dann halt wieder reinzuschicken. Das war vor einiger Zeit noch esoterisch, weil die Speicher zu teuer waren. Aber mittlerweile haben die halt einen Preis erreicht, wo man also problemlos große Speicher macht. Und das führt ja dann zur Netzentlastung. Die machen ja eigentlich alles genau das, was man gerne hätte. Ne? Sie stabilisieren das Netz, weil sie die Belastungsspitzen kappen. Und sie führen dann auch dazu, dass der Netzausbau nicht so dramatisch vorangetrieben werden muss, weil sie die Netze entlasten. Das heißt auch die Netzentgelte, das ist ja ein wichtiger Teil von unserem Strompreis, die können dadurch auch sinken. Dann ist es auch noch so, dass die Speicher privatwirtschaftlich aufgestellt werden. Das heißt, es sind Unternehmer, die wollen da irgendwie einen Speicher bauen, die zahlen das selber. Da sind keine staatlichen Subventionen oder sowas. Eigentlich müsste sich ein Wirtschaftsminister oder eine Wirtschaftsministerin alle Finger danach legen. Ja. Weil es ist eigentlich eine ideale Situation, bei der es fast nur Gewinner gibt. Und das ist im Augenblick ein bisschen schade, weil das wird von politischer Seite ziemlich ignoriert, das Thema.
Da waren jetzt einige interessante Punkte drin. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu deiner ersten Aussage, und zwar, dass die Betreiber von KI-Rechenzentren die Planung lieber auf Basis von Erneuerbaren machen. Und das ist sehr interessant. Also Elon Musk sagt unter anderem auch, Solar ist mit großem Abstand die wichtigste, aber trotzdem meist und unterschätzteste Energiequelle. Aktuell vielleicht noch mal übergeordnet. China hat ja gerade auch einen sehr großen Fokus beispielsweise auf den Solarausbau, was die meisten so nicht sehen. Also, wie bewertest du diesen aktuellen Stand? Wieso setzen China, auch Elon Musk, so einen großen Fokus auf Solar? Du hast gerade schon ein paar Argumente auch gebracht. Und was übersehen hier vielleicht die meisten auch in dem Bereich?
Man muss sagen, man muss sich die Situation vor Ort angucken. Ne? Da gibt es nicht ein Heilmittel für alles. Auch Photovoltaik ist es nicht überall das Heilmittel, weil es gibt auch Gegenden, da ist es immer düster und diesig und sowas. Aber wenn ich natürlich in Kalifornien bin oder in anderen Gegenden, wo ich halt viel, viel Sonne regelmäßig habe, dann kann ich damit richtig gut planen. Ne? Und das ist einer der Gründe. Bei China ist es natürlich anders. Die haben jetzt nicht vielleicht die grüne Seele erfunden mit ihren riesigen Zubauten, die sie haben, sondern die wollen sich absichern. Ne? Wir haben ja jetzt im Augenblick die Situation mit dem Iran-Krieg. China bekommt einen großen Teil über die Straße von Hormuz. Aber da gibt es noch einen anderen Ort, der ist für China noch kritischer. Das ist die Straße von Makaba. Die ist 3 Kilometer breit. Da gehen alle Öltanker durch, die nach China gehen. Und wenn da einer das ganze Ding mal vermint, dann haben die ein echtes Problem. Und deshalb möchten sie sich unabhängig machen, von der weltpolitischen Lage. Die sehen auch, und da kann man sich auch mal drüber unterhalten, dass die Rohstoffe so ein gewisses Maximum so langsam überschreiten und auch weniger werden. Da gibt es verschiedene Kennzahlen, die das zeigen. Und die sehen natürlich auch, dass sich weltweit die Situation immer wieder verschärfen wird. Wir haben jetzt den Fall Venezuela gehabt, wo die USA einmarschiert ist, um sich das Öl zu sichern. Warum? Weil die USA auf sehr leichtem Öl basiert, was sie durch das Fracking bekommen. Und mit dem leichten Öl kann ich halt weder Flugzeuge noch sonst irgendwas betreiben. Die brauchen schweres Öl. Und das kriegen sie in Venezuela. Die Raffinerien in den USA sind für schweres Öl ausgerichtet. Ja. Also muss man einen Krieg anfangen oder muss Staatslenker entführen, damit man da rankommt. Oder mit Iran, das ist ja auch so eine Ölgeschichte. Also das ist schwierig. Ja. Und da hat man dann eher so einen politischen Grund, diese geostrategische Unabhängigkeit, die auch China betrifft und wo sie aber einen langfristig angelegten Plan haben, um sich da zu entfernen.
Ja, das macht definitiv Sinn. Kannst du das vielleicht direkt näher erläutern? Du sagst, es gibt Kennzahlen, die man kennen sollte, also dass Rohstoffe ein gewisses Maximum überschreiten. Was genau meinst du?
Es gab ja 1972 schon diesen Report vom Club of Rome. Die haben gesagt, naja, in 90er Jahren wird es so langsam mal knapp werden mit dem Öl, das Fördermaximum überschreitet. Dann hat man in den USA aber dann das Fracking entdeckt und jetzt hat sich dieser ganze Peak hat sich jetzt also zu Anfang der 2030er Jahre verschoben. Was mich ein bisschen schockiert hat, muss ich sagen, war ein Report von der Internationalen Energieagentur. Die bringen jedes Jahr den World Energy Outlook raus im November. Da gucken sie praktisch über alle Energieträger, die derzeit in Gebrauch sind, vor allem Öl, Gas und Kohle. Ja, die IEA wurde gegründet damals in den 70er Jahren als Reaktion auf die Ölkrise. Das ist alles andere als irgendwie linksgrüner Verein. Ja. Und die haben gesagt, naja, wir erwarten das Maximum der Ölförderung jetzt so um das Jahr 2029, 2030. Also das liegt direkt vor unserer Tür. Und jeder, der sich mit dem Thema befasst, weiß, dass wenn ein Ölfeld mal über das Maximum der Förderung gelaufen ist, sinkt die Förderung in den Folgejahren mit 5 bis 10% pro Jahr. Ja. Und das ist dann wirklich dramatisch. Und dann wird's Bin mal gespannt, wie sich das äußert. Dann gibt es andere Zahlen, sogenannte EROI, Energy Return on Energy Investment. Also wie viel Energie kriege ich raus, wenn ich eine bestimmte Energie für die Förderung des Rohstoffs da reinstecke? Ne? War vor 100 Jahren war das noch 100, da habe ich 100 Mal mehr Energie rausgekriegt, als ich habe reinstecken müssen für die Förderung. Im Augenblick liegt der E-Roy bei 6 bis 7. Ich kriege also 6 Mal mehr Energie raus, als ich reinstecke. In 20 Jahren wird er bei 3 bis 4 liegen. Und bei kanadischen Teersanden zum Beispiel ist es jetzt schon so, dass ich, um 1 Liter Öl an die Tankstelle zu bringen aus einem kanadischen Teersand, muss ich so viel Energie aufwenden, dass ich 0,5 Liter Öl verbrennen muss. Ja, das wird dann langsam schwierig. Ja. Das nächste, jetzt kommen wir wieder irgendwie nach Deutschland und den Gaskraftwerken. Das Bundesamt für Geologie und Rohstoffe, das ist auch kein linksgrüner Verein, ja, hat die Zahlen zusammengetragen für die weltweiten Gasvorräte. Und die haben gesagt, weltweit sehen wir 209 Billionen Kubikmeter. Das ist eine große Menge. Und sagen sie, naja gut, je nach Szenario, und das heißt also, ob ich jetzt, sagen wir mal, 5% weniger pro Jahr brauche als im Vorjahr, ob ich stagniere oder ob es mit 5% sogar ansteigt, reichen diese Vorräte noch für 40 bis 60 Jahre. Das ist nicht so viel. Und da frage ich mich schon, und das sind ja immer diese Diskussionen im Netz, ne? Wir sagen, ja, wir machen irgendwie mit diesen blöden Erneuerbaren rum. Was habt ihr denn für Alternativen? Natürlich ist das schwer mit den Erneuerbaren. Das ist kein Zuckerschlecken und man muss ganz viele Dinge tun, damit man sich auf diese Basis stellen kann. Aber es gibt ja einen Grund dafür. Und der Grund ist, dass wir voll gegen die Wand fahren, wenn wir diese Umstellung nicht machen. Ja, und das ist einer der Motivatoren hier.
Das ist auch hier immer wieder sehr, sehr tangential ein Thema, wenn es eben um Energie, KI, China auch immer wieder geht. Du hast es gerade erklärt, es geht auch um Unabhängigkeit seitens China. Und das Häufigste, was ich eben lese und höre, ist, das mit Solar, das wird eben eh nichts, weil wir den Strom nicht speichern können. Also das ist, glaube ich, so der häufigste Kommentar, den ich zu diesem Thema lese. Was steckt dahinter?
Ich würde mal sagen, Uninformiertheit. Also der weltgrößte Batteriespeicher wird gerade aufgebaut in Vereinigten Arabischen Emiraten. Der hat 19 Gigawattstunden Speicherkapazität und die laden den, Achtung, mit Sonnenstrom. Und also 19 Gigawattstunden, das ist also wie wenn jetzt 19 Kernkraftwerke jeweils eine Stunde lang powern oder ein Kernkraftwerk einen Tag lang powert. Das ist schon ein Wort. Ja. Und man kann halt, indem man so ein Energiesystem, ich habe es vorhin kurz erwähnt, so aufstellt, dass man an den Erzeugungsstellen, sagen wir moderat große Speicher stellt, kann man das Ganze, ich sag mal, im Fluss regeln. Das Ganze wird viel resilienter, weil ich viele verschiedene Einspeisungsstellen habe. Das heißt, auch dieser berühmte Blackout ist relativ unwahrscheinlich. Und Batterien sind schwarzstartfähig. Das heißt, selbst wenn mal aus irgendeinem Grund ein Anschlag oder irgend sowas, ein Blackout passiert, dass eine Batterie schwarzstartfähig ist, das kennen wir, wenn man eine Taschenlampe in der Hand hat und einschaltet, dann ist sie da. Ja. Das ist also kein Kraftwerk, was man erst langsam hochfahren muss. Und man braucht natürlich die entsprechende Regelelektronik, die dann auch diesen Wechselstrom und alles herstellt. Aber das kann man mit Batterien alles machen mittlerweile und es ist auch bezahlbar.
Wenn du Softwareentwickler bist, dann hast du bereits vom Software-Meltdown mitbekommen, der gerade stattfindet. Jahrelange Big Player wie Figma oder Monday verlieren teils 85% ihrer Bewertung, während AI-Native-Startups täglich hunderte Millionen raisen und wir erleben gerade das größte Vakuum, das sich in der Softwarebranche seit Jahrzehnten aufgetan hat. Und während viele talentierte Entwickler immer noch genau mit solchen Legacy-Systemen Zeit verschwenden, erweitern wir bei Everlast AI und unseren Partnerfirmen gerade unser Team an AI-driven Software-Developern, die AI-native Software-Lösungen der nächsten Generation bauen, die jeden Tag tausende echte B2B-Nutzer begeistern. Unser Team besteht dabei aus talentierten Entwicklern mit Builder-Mindset, deren Projektportfolio für sich spricht und die mit Agentic Coding Workflows ganze Teams outperformen. Durch unsere Arbeit mit mehreren tausend Unternehmen und den täglichen Kontakt mit Wirtschaftsführern und Entscheidern wissen wir genau, was der Markt jetzt braucht. Jetzt suchen wir Menschen, mit denen wir diese Vision gemeinsam umsetzen und stellen dafür nicht nur die modernsten Tools, sondern auch unlimitiert Tokens bereit. Wenn du also Entwickler bist oder jemanden kennst, auf den diese Kriterien zutreffen, dann nutze jetzt die Chance und bewirb dich unter dem Link in der Videobeschreibung oder direkt über everlastkarriere.de. Und jetzt zurück ins Video. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir auf China wieder schauen, dass sie natürlich Solar massiv ausbauen, aber gleichzeitig auch Kernkraft, auch Kohlekraft. Und in der Diskussion rund ums Thema Rechenzentren in den USA beispielsweise fordert Trump jetzt beispielsweise, dass die großen KI-Unternehmen selbst kleine Kernkraftanlagen betreiben sollten. Das heißt, das Thema Kernkraft, das wird jetzt ja auch immer heißer diskutiert. Was ist deine Meinung dazu? Sollte man auf beides setzen? Ist es tatsächlich eine gangbare weitere Alternative, die wieder relevant wird? Oder sollte man rein auf Erneuerbare setzen? Was ist dein Blick auf das, was gerade in diesem Bereich passiert?
Ich muss mich jetzt täuschen, aber ich glaube, China hat einen Anteil von 2,5% durch Kernkraft. Das ist nicht so viel. Und die letzten drei Kernkraftwerke, die man jetzt in Deutschland abgeschaltet hat, was er in manchen Diskussionen klingt wie ein Weltuntergang, die hatten 6% beigetragen zum Strommix. Also ein SMR ist zu sagen, es gibt keinen. Es gibt zwei Small Modular Reactors, eine auf einem russischen Kriegsschiff, der Lomonosov, und ein anderer steht irgendwie als Versuchsreaktor in China. Das sind alles militärische Anlagen, bei denen Kosten keine Rolle spielen. Was das Konzept angeht, muss man sagen, kleine Reaktoren zu bauen, die Idee hat man natürlich früher schon in den 50er, 60er Jahren untersucht und hat überlegt, welche Größe ist denn die richtige, um eine optimale Wirtschaftlichkeit hinzubekommen. Und dann kam man auf große Anlagen, weil man gesagt hat, bei den kleinen muss ich vieles doppelt und dreifach machen und so weiter. Das ist von der Technik her dann teuer. Jetzt gibt's aber dann die Verfechter von der Technik, die sagen, wenn wir dann einfach mal mehrere herstellen, dann haben wir einen industriellen Fertigungsprozess und dann werden die Teile auch wieder billiger. Ja. Ich habe mir das mal angeschaut, da gibt's tatsächlich Studien von Ökonomen und Energiewissenschaftlern dazu und die sagen, ja, es gibt einen Skaleneffekt. Und die allermeisten sagen, ja, der tritt wahrscheinlich ein ab einer Stückzahl, so unterscheiden sich so zwischen 1.000 und 5.000. Da frage ich mich, wer kauft denn dann die ersten 1.000? Das ist das eine. Die werden wahrscheinlich teurer sein. Also der Strom aus diesen Dingern wird deutlich teurer sein als der aus einem abgeschriebenen Kernkraftwerk. Ja, abgeschriebene Kernkraftwerke sind vergleichsweise billig, was die Stromlieferung angeht. Die liegen irgendwie, also zuerst kommen die Erneuerbaren, Wind und dann kommt PV. Dann kamen in Deutschland die Kernkraftwerke, die alten, und dann irgendwie Kohle und am teuersten ist Gas. Wenn ich jetzt ein neues baue, dann ist es far off. Ja, der britische Staat oder die Franzosen mit ihrem neuen Kraftwerk in Flamanville, wenn man das durchrechnet, die haben Strompreise, die aus den Dingern rauskommen, die sind das Doppelte wie das, was wir im Augenblick hier haben. Und das ist einfach ökonomisch völlig widersinnig. Das heißt im Klartext, die Argumentation, die wir hier oft haben, die basiert in der Regel darauf, dass ich einen Reaktor habe, der Dauerstrich läuft, und das ist das Nächste, die müssen ja ständig laufen, damit sie sich amortisieren, was dann auch wieder schwierig ist mit den Erneuerbaren, weil da brauchen wir eigentlich Regelenergie, um das anzupassen, da brauche ich einen schnellen Reaktor. Wenn ich den Preis nehme von einem alten abgeschriebenen Reaktor, der ständig läuft, dann ist der konkurrenzfähig, aber ich rate dringend, sich mal die realen Entwicklungen anzuschauen in dem Gebiet. Ja, also der britische Reaktor, der kostet 54 Milliarden wahrscheinlich. Jetzt ist aber noch nicht fertig. Ja, 2030 vielleicht. Da werden es vielleicht noch 60 oder 65 Milliarden. Für einen Reaktor. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das ist völlig, sagen wir, an der Nutzbarkeit vorbei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir müssen halt schauen, es gibt ja für SMRs, die SMRs, jeder redet über die Vorteile, aber es gibt keinen SMR, wo man einfach mal sehen könnte, das Ding läuft stabil und es produziert Strom zu solchen oder solchen Kosten. Ja, das gibt's nicht. Ja. Aber jeder redet da über die Vorteile von SMRs. Und was man halt auch sagen muss, die Dinger haben in Deutschland noch nicht mal eine Zulassung. Oder in anderen Ländern auch nicht. Ja, und so ein Zulassungsverfahren für kerntechnische Anlagen. Ich komme aus einem ehemaligen Kernforschungszentrum in Karlsruhe. Zulassungsverfahren für kerntechnische Anlagen dauern. Ja, und das wird nicht so einfach. Da muss man mal schauen, was dann tatsächlich passiert. Es gibt viele PowerPoint-Reaktoren, ja, aber es gibt noch nichts, wo man wirklich sagen kann, ja, das taugt was.
Wenn wir jetzt nochmal aufs Thema Erneuerbare und auch Solar zu sprechen kommen als gangbare Lösung. Und du sagst ja, Speicher ist das, was heiß diskutiert wird, ist vielleicht gar nicht so das eigentliche Problem. Wieso wird es nicht flächendeckend gemacht? Also was sind die wirklichen Flaschenhalse? Woran scheitert es letztendlich? Worauf muss man schauen? Ja, woran liegt es letztendlich, dass es noch nicht flächendeckend durchgeführt und eingesetzt wird?
Ich würde sagen, das ist regional unterschiedlich. Ne? Wenn ich jetzt die Situation in Deutschland anschaue, dann gibt es eine Vielfalt an unterschiedlichen Meinungen. Es gibt unterschiedliche politische Meinungsträger. Es gibt irgendwie für eine Legislatur Perioden Push in diese Richtung. In der nächsten werden wieder voll die Bremse reingehauen, was dann dazu führt, dass die ganzen Firmen wieder pleite gehen. Also es ist ein ziemliches Wirrwarr, was wir hier haben. Woanders ist es ein bisschen anders. Gut, China ist jetzt irgendwie, haben wir schon geredet, ist auf einem sehr starken Weg. Aber dann auch so Länder wie, ich sag mal, Westaustralien oder Kalifornien oder sowas, die zeigen ja, dass die Kombination aus PV und Speicher deutlich billiger ist als Strom aus einem Gaskraftwerk. Und die haben ganz klare Pläne, 100% zu erreichen in wenigen Jahren. Also Australien sowieso, ja. Die sind da voll auf dem Weg. Hängt von der Region ab.
Kommen wir noch mal aufs Thema Wasserstoff zu sprechen. Du hast ja selbst viele Jahre an Wasserstoff geforscht, warst Deutschlands Vertreter bei der Internationalen Energieagentur für Wasserstoff. Und gerade das ist auch immer wieder ein Thema, gerade was auch Subventionen in dem Bereich angeht, die nach wie vor getätigt werden, mit unter anderem natürlich Steuergeldern, was Wasserstoff-PKWs zum Beispiel anbelangt. Was ist dein Blick auf diese Dinge? Was ist das Problem bei Wasserstoff oder gibt es da überhaupt ein Problem?
Ja, also ich glaube, da muss man auch sehr unterscheiden. Es gibt Anwendungen, wo man, glaube ich, wo man schlicht ohne Wasserstoff überhaupt nicht auskommt. Ja,
Eben.
Düngemittelproduktion, Ammoniak, Methanolsynthese, also chemische Grundstoffe und alles. Das geht gar nicht ohne Wasserstoff. Dann gibt es Sachen, wo Wasserstoff möglicherweise sinnvoll ist. Das wird im Augenblick getestet. Also zum Beispiel Wasserstoff als stationär Speicher. Ne? Wenn wir sagen, wir haben jetzt im Sommer irgendwie eine Flut von Energie und wollen die vielleicht noch irgendwie für spätere Zeiten retten, dann kann man theoretisch Wasserstoff herstellen und kann den in diese riesigen unterirdischen Hohlräume pressen, die im Augenblick die nationalen Gasspeicher sind, sogenannte Salzkavernen. Kann man machen. Wird im Augenblick erforscht, aber keiner weiß bisher, was dann hinterher die Kilowattstunde, wenn ich die wieder rückverstrome, was das kostet. Deshalb ist es sehr, sehr spannend, was dabei rauskommt. Im Mobilitätsbereich, da ist es so, also wir dachten vor 20, 25 Jahren alle, dass das Wasserstoffauto oder das Brennstoffzellenauto den Verbrenner ablösen wird. Irgendwann mal. Dann hat aber die Batterie dermaßen sprunghafte Entwicklungen gemacht. Die hat ihn links und rechts überholt und ist mittlerweile einfach günstiger. Es ist besser verfügbar. Es ist viel einfacher von der Infrastruktur. Und Wasserstoff hat im Wesentlichen zwei Probleme im Augenblick. Das erste ist, er ist nicht grün. Es wird zwar immer so getan, als sei er irgendwie ein umweltfreundliches Medium. Das ist er auch lokal. Also wenn ich jetzt Wasserstoff-Lkw oder Pkw fahre, da kommt aus dem Auspuff nur Wasserdampf raus. Aber er wird hergestellt aus Erdgas. Das heißt, letzten Endes hat ein Wasserstoffauto heutiger Prägung, wenn es mit diesem sogenannten grauen Wasserstoff fährt aus Erdgas, hat es einen Fußabdruck ähnlich wie ein Diesel, ja, so etwa. Da haben wir also nichts gewonnen. Und das nächste ist, er ist trotzdem noch relativ teuer. Und wenn man jetzt so Consulting-Firmen fragt, wann wird denn der Wasserstoff konkurrenzfähig, bei welchen Preisen? Sagen die ja, im Lkw-Bereich Schwerlast, wenn er so 4 bis 5 Kilo, Euro das Kilo kostet. Im Augenblick kostet er aber 16 bis 18 Kilo, Euro das Kilo. Ja. Faktor 4 runter. Und wenn ich mir die Kostenstruktur angucke, dann muss ich halt mich schon fragen, wie soll das gehen? Und dann gibt es halt auch wieder so Diskussionen, wo man sagt, naja, wir könnten ja unseren Überschussstrom, was wir haben, anstatt die Anlagen abzuschalten oder es zu Negativpreisen ins Ausland zu schicken, könnten wir doch damit Wasserstoff machen. Ist im Prinzip richtig. Ich habe solche Anlagen schon vor 20 Jahren gesehen, am Kapsunion, in Griechenland, überall, wo man das getestet hat. Technisch geht das. Das Problem ist, die Elektrolyseure, also die aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff machen, mittels elektrischem Strom, die kosten so viel, dass ich pro Jahr mindestens 4.500 Betriebsstunden brauche. Ansonsten amortisiert er sich nicht. 4.500 Betriebsstunden heißt, ich bräuchte jeden Tag 12 Stunden Überschussstrom. Und das haben wir nicht. Und deshalb macht es auch keiner, weil es ökonomisch ein Schuss ins Knie wäre. Außerdem muss man dann auch gucken, wenn ich dann einen Haufen Wasserstoff habe, was mache ich denn mit dem? Ja, muss ich ja irgendwo hin tun. Brauche ich eine Pipeline oder sowas, um die irgendwo hinzufahren? Oder ich brauche ein riesiges Tanklager oder sowas. Das ist alles relativ teuer und das ist, glaube ich, im Augenblick der Hauptbremse, die Tatsache, dass der Wasserstoff einfach im Vergleich viel zu teuer ist. Und dass man einfach eine riesige Infrastruktur braucht. Ich kann mit Brennstoffzellenautos fahren. Das funktioniert wunderbar. Aber ich muss halt 3 bis 4 Mal so viele Windräder aufstellen, um das Ding zu betreiben, wie wenn ich direkt elektrisch mache. Ja, und das sind halt Sachen, da kommen wir nicht drum rum.
Okay, ja, da sind wir natürlich auch gleich wieder beim Thema China. Das hätte mich jetzt eh nochmal interessiert, wie dein Blick auf BYD, auf China in Bezug auf Elektroautos in der Folge natürlich auch ist. Ich habe hier schon einige Male mit Professor Dück beispielsweise gesprochen, der immer wieder gewarnt hat, man hält zu lange oder hat viel zu lange festgehalten am Mainframe, so wie IBM damals. Wie bewertest du die aktuelle Lage in dem Bereich? Haben deutsche Hersteller hier Fehler gemacht aus deiner Perspektive? Wie sieht die aktuelle Lage der deutschen Automobilindustrie aus?
Also die Chinesen hatten es in vielerlei Hinsicht leichter. Ich sag mal so, es ist was anderes, ob ich eine Firma wie BYD, die ursprünglich aus der Batterieherstellung kommt, in Richtung Automobilentwicklung treibe, weil die sagen dann, machen wir die Batterie, machen wir 4 Meter dran, machen eine schicke Karosserie drauf, Software können wir sowieso und machen da ein Auto draus. Ne? In Deutschland gibt es halt diese Giganten wie VW oder sowas, die haben jahrzehntelang super gelebt vom Verbrenner. Ja, und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Stimmen intern, die dann sagen, Gottes Willen, warum sollen wir denn unsere Nährmutter aufgeben und sollen uns jetzt auf so ein elektrisches Abenteuer einlassen? Das heißt, ein Konzernlenker, der diesen riesigen Tanker um 90 Grad um die Ecke bringen muss, der hat es nicht leicht. Ja, das haben wir auch gesehen bei dem Dies. Das ist schwierig. Das hat auch dazu geführt, dass es Kontroversen gab, interne Reibungsverluste. Man hat dann gezögert, in Dinge zu investieren. Wir hatten eine funktionierende Batteriefertigung in 2010er Jahren in Kamenz. Lief, hat noch zu viel Ausschuss produziert, so ähnlich wie Northvolt neulich. Und dann kam ein Automobilhersteller, hat das Ding aufgekauft und hat es dicht gemacht, weil sie nur einstellige schwarze Zahlen geschrieben haben. Muss man sich mal vorstellen, wir waren weiter als die Chinesen, haben das alles wieder vertändelt und haben erst jetzt in neuerer Zeit begonnen, neue Dinge zu tun. Und die Dinge, die ich jetzt aber sehe, die sind richtig gut, muss ich halt sagen. Also wenn ich mir jetzt gucke, Marke mit dem Stern, was die jetzt ein neues Flaggschiff rausgebracht haben, was die Bayern jetzt mit diesem neuen i3 auf die Beine stellen, das ist international top-notch, muss man ganz klar sagen. Da muss sich keiner mehr vor irgendjemand verstecken. Das ist richtig gut. Wir müssen es das halt noch in die Breite bringen. Wir brauchen vor allem, brauchen wir dann halt auch Fahrzeuge, die halt für die breite Masse auch noch bezahlbar sind und sowas. Aber das ändert sich ja auch. Die Kosten oder die Preise, die sind ja fast gleich mittlerweile.
Wenn wir beim Thema Automobilindustrie sind, also in China, aber natürlich auch in den USA mit Tesla federführend, sieht man jetzt auch einen großen Fokus auf dem Thema humanoide Roboter. In der Folge bin ich sicher, wie tief du in der Thematik drin bist, aber ich bin mir sicher, du kannst dazu was sagen. Und zwar beschreibt Tesla ja auch das Feld Optimus humanoide Roboter als das größte Feld in Zukunft. Und wenn wir auf humanoide Roboter schauen, dann gibt es natürlich auch irgendeine Form von Akku, von Batterien. Und hast du einen Einblick, wie es aktuell in der Welt der humanoiden Roboter aussieht in Bezug auf Batterien? Also welche Arten von Batterien werden genutzt? Wie sehen vielleicht auch Laufzeiten aus in dem Bereich? Also von dem, was man aktuell hört, ist es vielleicht so 2 bis 4 Stunden und dann muss schon wieder gewechselt werden. Hast du Einblicke hier?
Ja, das hängt natürlich von dem Roboter ab, ja, was der für einen Verbrauch hat und was für schwere Aufgaben er auszuführen hat. Was man schon sagen muss, ist die Frage, was sind denn die Anforderungen? Die Grundanforderungen sind, er muss möglichst viel Energie mit sich führen und er muss auch schnell wieder beladbar sein. Hängt aber auch wieder von der Anwendung ab. Vielleicht hat er ja auch irgendwie nach 3, 4 Stunden irgendwie einfach genügend Zeit, um sich aufzuladen. Oder man wechselt einfach den Akku-Pack oder sowas. Gibt's ja auch. Da gibt's eigentlich alles. Das heißt aber auch, dass wir dort wahrscheinlich eher die Hochenergiesysteme finden werden, die jetzt halt auf den aktuellen Hochenergie-Speichermaterialien beruhen. Also Nickel, Mangan, ein bisschen Kobalt und so. Das sind wahrscheinlich die Systeme, die auch in Robotern sich wiederfinden. So Dinge wie Lithium-Eisenphosphat, was wir ja im PKW-Bereich wiederfinden, sehe ich jetzt eher nicht so, weil Lithium-Eisenphosphat ist ein relativ leichtes Material im Vergleich zu den anderen. Dadurch hat es aber dann hat eine gewisse Masse, die man ja dann immer braucht, hat dann halt ein größeres Volumen und Volumina, die sind halt nicht so verfügbar in so einem Roboter. Ja, das muss ja alles möglichst kompakt sein. Ja, das ist wie beim Handy. Das wissen viele nicht, aber die Batterie, die da drin ist, besteht in vielen Fällen noch aus reinem Kobaltoxid im Pluspol. Ja, dann würde man heute sagen, um Gottes Willen, Kobalt ist teuflisch, aber wir haben es alle in unseren Handys. Warum? Weil Kobaltoxid schwer ist und dadurch kompakt. Und dadurch kann ich eine kleine Batterie bauen, die mir halt den Akku, das Handy einigermaßen lange versorgt. Ich akzeptiere dann dadurch, dass es halt vielleicht ein paar Gramm mehr wiegt aufgrund der Zusammensetzung. Aber was ich ja nicht akzeptieren würde, ist, wenn es das Handy doppelt so groß wäre, nur wegen der Batterie. Ja, also das Volumen spielt dann eine entscheidende Rolle und das kann ich mir vorstellen, ist auch bei den Robotern der Fall.
Du hast mal in einem Gespräch gesagt, dass die Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke weder im Strompreis sich noch in der Netzfrequenz bemerkbar gemacht haben. Wenn jetzt heute immer wieder behauptet wird, dass der Atomausstieg die Ursache für die hohen Strompreise sei, was genau ist daran der Denkfehler?
Also da gibt es da Kurven, die zeigen, wie sich der Strompreis jetzt in den letzten 5 oder 8 Jahren entwickelt hat. Dann kann man noch eine Kurve drüber legen, wie der Gaspreis verlaufen ist. Das ist praktisch identisch. Und dann kann man bestimmte Zeitpunkte festlegen oder einzeichnen, wo die verschiedenen Kraftwerke, Gundremmingen und Isar und wie sie alle heißen, Neckarwestheim, wann die abgeschaltet worden sind. Und das sieht man ganz klar. Bei diesen Abschaltzeitpunkten ist die Kurve völlig unverändert, ist völlig unbeeindruckt. Ja. Aber bei so Dingen jetzt wie Ukraine-Krieg oder sowas, Abschaltung von Nord Stream 1 durch Putin, dann rast der Gaspreis nach oben und bei uns war die Hölle los. Ja, und das liegt eben daran, dass ein Großteil des Strompreises über das sogenannte Merit-Order-Prinzip zustande kommt. Ich weiß nicht, soll man das erklären, oder? Können wir machen. Also, stellen wir uns vor, wir haben irgendwie eine bestimmte Strommenge als Bedarf, ne, von hier nach da. Das ist das, was wir brauchen. Und Merit-Order-Prinzip heißt, wir fangen an, diese Lücke aufzufüllen mit dem, was wir haben als Angebot. Und dann nehmen wir zuerst mal die billigsten, das ist dann Wind und dann kommt Photovoltaik. Früher kamen dann noch Kernkraftwerke und dann kommen Dinge wie Kohlekraftwerke und ganz außen Gaskraftwerke. Und Merit Order heißt, und das ist also das Prinzip in der EU, dass die teuerste Erzeugungsvariante, die gerade noch ausreicht, um den Bedarf zu decken, dass die den Strompreis bestimmt. Das heißt, der Strompreis hängt am Gaspreis. Der hängt nicht am AKW, was abgeschaltet wird. Und deshalb zeigt die reale Kurve auch keinerlei Einfluss, wenn da mal ein Kernkraftwerk abgeschaltet worden ist. Also man muss da einfach mal einen Realitätscheck machen. Ich weiß, dass es gerne politisch instrumentiert wird und als Argument geführt gegen die Erneuerbaren und sowas. Aber ich lade jeden dazu ein, das mal einfach mal zu überprüfen, weil es stimmt nicht.
Du hast ja vorhin auch schon erklärt, dass Kernkraftwerke in Europa in den letzten Jahren immer teurer geworden sind und es zudem auch lange dauert, bis so etwas dann tatsächlich mal steht, wohingegen Solarzellen und Batterien immer billiger werden. Kannst du das nochmal näher erläutern, also warum Kernkraft teurer wird und Solar und Batterien immer billiger werden?
Also Kernkraft ist unter anderem deshalb sehr teuer geworden in Europa, weil wir ein deutlich größeres Sicherheitsbewusstsein entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten nach den Unfällen in Tschernobyl und dann Fukushima und so weiter. Gibt's ein sehr umfangreiches Regelwerk, was einzuhalten ist, wenn man so einen Reaktor in einem dicht besiedelten Gebiet errichten möchte. Ja, da wird also vieles abgeklärt. Das ist einer der Gründe. Und dann ist es so, es gibt immer weniger Fachpersonal in dem Bereich. Das heißt, es ist ganz schwierig geworden, so eine Baustelle einfach mit kompetenten Leuten auch zu füllen. Und dann gibt es Verzögerungen und die Preise steigen und steigen und steigen. Und da passieren natürlich auch Fehler. Also bei diesem finnischen Kraftwerk war es zum Beispiel so, die haben eine Ausschreibung gemacht für diesen Primärkreislauf, also den ersten dicken Kühlkreislauf des Reaktors, in dem Druck drin ist, Temperatur, alles. Und der wurde dann vergeben und dann die Firma hat ihn dann geschweißt und dann war der überall undicht. Ja, und dann haben sie festgestellt, die Firma, die das übernommen hatte, die hatte halt bisher nur Fensterrollos geschweißt. Konnte eben in dem Bereich zwar ein billiges Angebot machen, war aber nicht kompetent. Und so Sachen passieren dauernd und es gibt dann Verzögerungen, es macht das Ganze teuer und so weiter. Ja, das ist also einer der Hauptgründe, weshalb es da hochkommt. Die Engländer, die haben ja zwar vor, Reaktoren zu bauen, aber die haben ja verschiedene Reaktoren auch schon mittendrin abgebrochen. Da gab es zwei Reaktoren in Wales. Und die waren mitten im Bau. Und dann sind die Chinesen ausgestiegen, weil die gesagt haben, es waren Mitfinanzierer, weil die gesagt haben, das ist ein Milliardengrab, wir verlassen das. Und dann hat Hitachi, die also das Ding gebaut haben, die haben dann gesagt, okay, dann lassen wir Schraubenschlüssel fallen innerhalb von einer Woche und haben das Ding abgeschrieben. Das ist ein echtes Kostenproblem im Augenblick. Und der Fall, über den wir vorhin gesprochen haben mit Hinkley Point C, das ist natürlich insofern pikant, weil für die wurde extra ein Gesetz gemacht, um den Strom, der da rauskommt, mit Steuergeldern zu subventionieren, sodass er überhaupt verkäuflich ist am Markt. Das heißt, der Steuerzahler zahlt dann nochmal eine Zeche, die dann noch kommt. Und die Mehrkosten, und das ist das Pikante dabei, die Mehrkosten zahlt der französische Steuerzahler, weil der Bauherr ist EDF, Electricité de France. Also wilde Geschichten.
Ja, das, was ich persönlich so spannend finde, jetzt aufgrund des ganzen Rechenhungers von künstlicher Intelligenz, hat sich so die politische Lage, zumindest in den USA, natürlich dahingehend auch nochmal etwas verändert, dass man eben weiß, wir brauchen einfach mehr Stromkapazität, mehr Rechenleistung, um die Data Center überhaupt betreiben zu können. Und was man unter anderem jetzt ja sieht, durch zum Beispiel Starcloud oder SpaceX, dass man teils sogar diese Rechenleistung jetzt in den Orbit exportiert. indem man, da das dürfte ja ein sehr spannender Fall sein, im Orbit bräuchte man nicht mal mehr Speicher, man bräuchte keine Batterien. Und einige wie StarCloud rechnen sogar vor, dass dies sogar 10-mal günstiger sei. Es gibt da viele Argumente natürlich in dem Bereich, auch Regulatorik, die sich vielleicht mehr in der Grauzone bewegt im Orbit als planetar oder hier auf der Erde.
Da hast du den ganzen Tag Sonne. Ja?
Klar. Was ist deine Meinung dazu? Also ist das eine Option oder siehst du das als gangbaren Weg, gangbare Lösung? Übersieht man hier vielleicht mögliche Probleme oder was ist dein Blick auf das Thema?
Also technisch ist es faszinierend. Ja. Es ist ganz einfach und logisch gedacht, weil wenn ich auf der Erde Tag und Nacht Zyklen habe, ich will aber eigentlich die Sonne nutzen, dann muss ich rausgehen ins Weltall, weil da scheint die Sonne den ganzen Tag. Ja. Also insofern ist das eigentlich logisch gedacht. Ich frage mich nur, also erstmal, was das Ganze kostet. Wie die Sache gekühlt wird, ist mir auch nicht ganz klar. Es sind dann auch riesige Materialmengen, die da hoch müssen. Also wäre ich mal gespannt. Was mir auch nicht ganz klar ist, da muss ja ein Datenaustausch passieren. Und der Datenaustausch passiert ja nicht über ein Kabel, sondern geht über Funk. Da frage ich mich, wie man das macht, damit da keiner mithört. Ja. Das ist also unter Umständen ein Sicherheitsproblem, aber da bin ich jetzt kein Experte, da kann ich nichts dazu. Ich würde es nur mal als mögliche Baustelle betrachten. Ja.
Absolut, es können natürlich auch primär um Trainingsruns von solchen KI-Modellen gehen im Zweifel, aber es bleibt auf jeden Fall spannend in dem Bereich. Was sind denn aus deiner Perspektive jetzt gerade vielleicht auch nochmal im Hinblick auf deine Forschung aktuell am Institut die spannendsten Durchbrüche? Womit können wir vielleicht schon rechnen in den nächsten Jahren? Was interessiert dich gerade am meisten? Was wird auf die Menschen zukommen in den nächsten Jahren in dem Bereich?
Es wird ja immer noch an der sogenannten Festkörperbatterie gearbeitet. Festkörperbatterie vor allem deshalb, weil man damit wieder zurück auf das ursprüngliche Lithium-Batterie-Konzept gehen möchte, indem man metallisches Lithium als Minuspol verwendet. Das hat man lange Zeit nicht gemacht, aus Sicherheitsgründen. Aber wenn man da einen flüssigen Elektrolyt hat und wenn man jetzt das durch eine feste Wand ersetzt, dann ist es also sicher. Und da gibt es aber viele grundsätzliche Herausforderungen, die noch nicht gelöst sind. Möglicherweise bewegen wir uns da auf ein System zu, was keine All-Solid-State-Battery ist, sondern eine Almost-Solid-State-Battery, sodass man noch so ein bisschen Flüssigkeit hat und das Ganze trotzdem gut fahren kann. Es scheint so, dass da hier und da auf der Welt einiges in der Mache ist. Wir in unserem Bereich hier, wir beschäftigen uns auch damit, aber ich sag mal, nicht mit einer allzu großen Aktivität. Unsere Aktivitäten liegen vor allem darin, die Batterie, ich sag mal, nachhaltiger zu machen. Da gibt es ja auch ein Exzellenzcluster hier, der heißt Energiespeicherung jenseits von Lithium. Da geht es dann halt um so Dinge wie Natriumbatterien, Magnesiumbatterien, Calcium, Kaliumbatterien. Also alles, was auf einem nachhaltigeren Satz von Batterien, Batteriematerialien beruht. Materialien, die man halt überall auf der Erde findet und wo man sich jetzt nicht abhängig macht von einer bestimmten Weltregion.
Höchst interessant. Also danke dir schon mal für die ganzen Einblicke heute. Max, nochmal eine abschließende Frage im Hinblick auf Deutschland natürlich. Wir haben ja viel auch über China, über USA gesprochen. Was sollte man sich hier in Deutschland vielleicht abschauen von China? Was wäre dein abschließender Appell an die Menschen oder auch an die Politik? Worauf müssen wir jetzt setzen? Was müssen wir in die Wege leiten, damit wir hier international nicht den Anschluss verlieren die nächsten Jahre?
Ich glaube, uns fehlt die Kontinuität. Ja, und das ist auch das, ich spreche auch viel mit Firmen und das ist auch das, was Automobilfirmen oder wer auch immer generell bemängelt, dass man dann immer, wenn es einen Regierungswechsel gibt, wird also die Arbeit der Vorgänger verteufelt und dann muss alles wieder ganz anders gemacht werden und dieses Rein und Raus, das macht unsere Wirtschaft kaputt. Und das sagen jetzt eigentlich alle querbeet. Das nächste ist gut die Bürokratie. Es ist leider bei uns so, dass immer zuerst mal was Schlechtes vermutet wird von unseren Regularien. Wird also immer vermutet, dass da irgendwie einer Böses im Sinn hat. Und man lässt es nicht erst mal laufen und kontrolliert es dann. sondern da werden von vornherein einfach unglaublich viele Hürden erstellt und man erstickt dann in einem Papierkram und da verliert man dann auch schnell die Lust an neuen Dingen und an Investitionen. Das ist in der Wissenschaft übrigens auch da, ja, nicht nur in der Wirtschaft. Ja, und das nächste sind dann halt die Kosten. Die Lohnkosten sind leider zu hoch. Ja, natürlich leben wir gut damit, ja, aber die Frage ist, ob wir da nicht so eine Hypothek aufbauen, die halt immer größer wird und uns praktisch die Fundamente raubt, weil wir dann nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Zum Glück ist es so, dass in dem Bereich, jetzt bei der Rietzellfertigung, jetzt die Lohnkosten keine große Rolle spielen. Ja, das ist ja vieles automatisiert und sowas. Da ist es eigentlich fast egal, ob sie das in China machen oder hier. Die Chinesen werden mittlerweile auch gut bezahlt. Da geht es dann eher so um Rohstoffkosten, Energiekosten und dann halt auch um die Möglichkeit, einfach mal auf die Schnelle irgendwo eine Fertigungslinie hinzustellen, ohne dass ich da jetzt jahrelang Sachen vorbereiten muss. Mir hat ein Manager von Cellcentric, die dann bei Tübingen so eine große Fertigung aufbauen wollten, gesagt, er hätte mittlerweile 160 Ordner an Genehmigungsunterlagen. Ja, und dann muss ich schon sagen, geht's noch? Ja, das ist einfach zu viel. Da haben wir Bedarf.
Danke für die Einblicke. Wir haben heute auf jeden Fall mal einen guten Rundumschlag um die Themen KI, Energie, Batterie etc. gemacht. Und wenn ihr jetzt noch vertiefende Fragen habt an Professor Fichtner, schreibt super gerne in die Kommentare. Ich bin mir sicher, wir können da in Zukunft dann nochmal einen vertiefenden Teil ansetzen, je nachdem, welche Fragen sich aus dem heutigen Gespräch noch ergeben haben. Max, ich sage dir in dem Fall danke für deine Zeit und für die Einblicke und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch. Tschüss.